Hallo und herzlich willkommen bei Besuch und B. Mein Besucher heute ist Dr. Felix Schielein. Ich habe schon mir gemerkt, das heißt Reanat oder so, nicht Matt, der Doktor. Apotheker, Unternehmer, Fachmann für Biomedizin und Regulationsmedizin, dazu kommen wir gleich. Und wir kommen etwas später auch noch dazu, dass Felix Vater, Großvater, wahrscheinlich frage ich gleich Patriarch, jedenfalls Philanthrop ist. Ich habe es nicht so mit Fremdwörtern. Kurz Menschenfreund. Felix, schön, dass du da bist.
Danke.
Schön, dass schön dich zu sehen. Danke. Ja, die Fragen nach Vater, Großvater, Philanthrop machen wir gleich. Eigentlich heißt ja die Frage hier, und was machen wir jetzt? Mhm. Sehr zum Leidwesen unserer Zuschauer und Zuhörer mache ich manchmal vorher was anderes und in diesem Fall besonders, weil wenn ich schon einen Apotheker habe, dann frage ich natürlich das, was ich schon vor zwei Wochen mal ansprach. Weißt du irgendwas über eine bestehende Medikamentenknappheit in deutschen Krankenhäusern, Apotheken oder dem Gesundheitssystem?
Natürlich.
Gibt's die?
Ja, klar gibt's die. Das ist keine Frage. Hat natürlich mehrere Gründe. Der Hauptgrund liegt einfach darin, dass wir die Medikamentenproduktion aus Deutschland komplett ausgelagert haben, die jetzt eigentlich ausschließlich in Indien stattfindet. Ich mag auch die Inder nicht ganz alleine dafür verantwortlich machen. Es ist mit Sicherheit auch so, dass das eine oder andere Arzneimittel einfach sich nicht mehr lohnt herzustellen. Wenn ich also für einen Kinderfiebersaft 1,95 Euro Verkaufspreis in der Apotheke habe, dann kann ich mir vorstellen, dass kaum jemand in der Pharmazie Lust hat, für einen Euro oder irgendwas und dann die Mehrwertsteuer obendrauf eben dieses Arzneimittel zu produzieren. Ganz einfach deswegen.
Ja, okay. Also weder hier noch in Indien.
Genau.
Aber das Problem ist ja nicht so ganz neu. Ich entnehme jetzt wieder der Presse, deswegen frage ich dich erstmal so komische Verbraucherfragen, weil ich brauche zwar keinen Kinderhustensaft, aber es ging ja dann sogar so weit, dass man sagt, wir haben jetzt auch keine Kochsalzlösung mehr und wer meint, dann kocht man halt ohne Salz, der hat das Prinzip nicht verstanden, weil das wird ja doch häufiger gebraucht
natürlich
in Krankenhäusern.
Eine Kochsalzlösung brauchst du, die 0,9%ige, die ist dann isotonisch, die braucht man eigentlich zur Herstellung von allen Injektabilia, von allen Infusionen braucht man immer, ne?
Ja, aber ist das, das stellen wir auch nicht hierher? Ich meine, das klingt nicht so kompliziert.
Das stellen wir eigentlich auch nicht hierher. Früher haben wir es, ich kann mich noch erinnern, zu meiner Zeit ist es noch in Deutschland hergestellt worden. Wir Apotheker, wir könnten das auch in den Apotheken machen natürlich, das würde gehen. Die müssen natürlich dann steril sein hinterher, die Lösungen, das ist dann nicht ganz so einfach. Aber machen ließe sich das alles. Aber das ist, glaube ich, nicht gewollt. Ich glaube, die Arzneimittelherstellung in der Apotheke, das wollen die gar nicht so sehr.
Ja, aber offenbar ja auch nicht industriell, weil wenn ich, nochmal, das Thema besprechen wir schon seit zwei Jahren.
Ja.
Wir können mal dazu sagen, wir hatten ja auch schon, ich hatte schon zweimal das Vergnügen mit dir. Wir werden die, damit wir uns jetzt nicht wiederholen, die beiden Gespräche auch nochmal verlinken, weil wir nicht immer das Gleiche besprechen wollen. Ich habe ja heute andere Fragen. Aber die Knappheit ist ja nicht ein Thema von heute und gestern, sondern das haben wir schon vor anderthalb und zwei Jahren besprochen.
Ja, das ist auch ganz früher schon losgegangen. Bloß jetzt ist es eben so, dass in manchen Apotheken 30% der Arzneimittel, die von den dortigen Ärzten gebraucht werden, einfach nicht mehr lieferfähig sind. Und dann hat man natürlich ein Riesenproblem, wenn dann die Kunden in die Apotheke kommen und die denken natürlich, der Arzt weiß schon, was er mal aufschreibt. Und wir müssen dann sagen, naja. Ich meine, ich muss dazu auch sagen, ich kenne das als jetzt nur noch vom Hörensagen, weil ich bin ja nicht mehr aktiv in der Apotheke. Ich bin ja inzwischen Rentner und ja. Insofern kannst du das alles bloß auf zweiter Hand von mir haben.
Na gut, aber wir wollen, ich schätze und liebe deine Bescheidenheit, aber es ist ja nicht so, dass du nur eine kleine Apotheke hattest und die jetzt nicht mehr betreten kannst, sondern du bist ja schon in einer Linie vom Vater, glaube ich, und weitergebend an deine Kinder, die ja weiterhin deine Apotheken betreiben. Also von daher ist es ja nicht so, dass du jetzt komplett fachfremd wärst, oder?
Nein, sicher nicht. Klar. Zu den Kindern muss ich noch dazu sagen, die sind keine Apotheker.
Ach so, okay.
Ja.
Okay.
Ist aber auch, glaube ich, unwichtig.
Nee, aber es ist ja, dahinter ist schon dann die Frage, und was machen wir jetzt in dem Fall, was mache ich jetzt? Ich muss ich jetzt Antibiotika horten? Kann ich ja gar nicht.
Kann man nicht, weil die haben ja ein Verfalldatum. Ne?
Ja.
Ich muss auch mal generell dazu sagen, mit den Verfalldaten, das ist auch noch eine Sache, das ist vielleicht mal ganz interessant zu wissen. Die Verfalldaten sind natürlich auch deshalb für die Pharmaindustrie wichtig, weil eben ganze Arzneimittelbestände ständig weggeschmissen und umgetauscht werden müssen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es eben Arzneimittel gibt, je nach Stoffgruppe unterschiedlich, die sehr, sehr viel länger halten würden als die Verfalldaten, die gefordert worden sind. Also zum Beispiel haben wir mal, das ist eine ganz nette Geschichte, in einer Apotheke eine Aspirindose gefunden, die noch im alten Jahrhundert hergestellt worden ist. Eine Original-Bayer-Aspirindose. Und dann hat man das Aspirin untersucht, also diese Acetylsalicylsäure untersucht, und die hat tatsächlich noch den Arzneibuchvorgaben entsprochen. Also den heutigen. Okay. Das sieht man mal, das ein Aspirin verfällt da zum Beispiel nicht.
Gut, hast du da noch irgendwie so Quellen aus dem letzten Jahrhundert? Oder war
nein, das habe ich auch selber nicht gemacht, das habe ich nur gehört von einem Freund, der in einer Apotheke gearbeitet hat, die eben eine sehr, sehr alte Apotheke ist.
Gut, also wenn alle Stricke reißen, könnten wir auch ein schon einige Tage abgelaufenes Antibiotikum noch versuchen.
Also auf jeden Fall, bevor ich sterbe,
ist natürlich. Ja, sonst sollte man das ja vielleicht eh nicht nehmen. Aber gut, du hast ja auch, als wir ein kurzes Vorgespräch führten, gesagt, das fand ich sehr charmant, bei einigen Medikamenten ist es ja vielleicht auch ganz gut, wenn sie fehlen.
Ja. Das, also, man beobachtet das ja öfters, dass in den Zeiten, also in den Lockdowns war es ja auch so, dass da bestimmte Erkrankungen dramatisch zurückgegangen sind, die sonst normalerweise zu dem täglichen Bild in der ärztlichen Praxis gehören.
Zum Beispiel?
Also, kann man jetzt im Einzelnen gar nicht sagen, also, aber einfach aus dem Grund heraus, dass körperfremde Stoffe in weniger großem Umfang dem Körper zugeführt werden, weil auch weniger Reaktionen drauf hat, weniger Nebenwirkungsreaktionen. Das andere nette Beispiel ist ja auch, dass man durchaus in den Altenheimen auch die Meinung findet bei Ärzten, die dort tätig sind, dass man erstmal sämtliche Medikamente absetzt bei den Patienten. Denen geht es da nicht unbedingt schlechter, oft mal besser. Es ist sogar Schul- oder Lehrmeinung, dass man das tun kann, kurz, also vor dem Exitus, dann sagt man, probieren wir es mal, und dann haben wir eben gesehen, hoppala, jetzt geht es auf einmal wieder leicht bergaufwärts. Also ganz gut. Ich sage das jetzt einfach trotzdem, nur mal so. Ich will keinen davon abhalten, seine Medizin einzunehmen. Da würde ich ihn ja sofort ins Gefängnis begeben. Ne?
Das müssen wir immer dazu sagen. Ich muss es ja erst recht einordnen, wie du weißt, als Nicht-Journalist, als Privatmann, der Landesmedienanstalt sonst auffällt. Also das war jetzt die Meinung des Apothekers im Ruhestand. Es ist schon mal vorgekommen, dass jemand ohne seine 10 Medikamente weniger Nebenwirkungen hatte.
Wohlerfüllt,
ja. Ich glaube, das kann man mal so sagen. Ungefährdet sagen. Aber machen Sie bloß nichts, was wir hier besprechen, und schon gar nicht ohne Ihren Arzt zu fragen. Denn der weiß das alles. Der hat eine gute und lange Ausbildung hinter sich, der Arzt. Und deswegen fragen die mich, wenn ich dann komme, jetzt mit irgendwelchen Beschwerden auch zuerst, ob ich geimpft bin. Nee, tun die natürlich nicht. Darf ich dir die Frage stellen, auch wenn du kein Arzt bist? Ich wundere mich ein bisschen.
Ja.
Auch wenn ich und auch manche meiner anderen Gäste sicherlich ein bisschen paranoid sind und denken, so eine mRNA, so ein Serum kann auch nicht ganz nebenwirkungsfrei sein.
Ja.
Ärzte scheinen das nicht zu wissen, das ist mein Eindruck. Ist das...
Ja, vielleicht hat sich es mittlerweile ein bisschen geändert. Aber es war in der Anfangszeit 21, 22 auf jeden Fall so. Da, also ich kann sagen, 90% der Mediziner, auf die ich gestoßen bin, auch im privaten Bereich, die hatten keine Ahnung, was mRNA überhaupt bedeutet. Die hatten keine Ahnung, dass diese Art der Impfung eine völlig neue, andersartige Geschichte ist. Die wussten nicht, was da passiert. Und von den 9%, die das wussten, wussten wiederum 90%, also 8 von denen, wussten nicht, was mRNA bedeutet, was da wieder anders ist. Und wenn ich überhaupt den Wirkungsmechanismus nicht kenne, dann ist es schon wahnsinnig schwierig, das richtig, die Chancen und die Risiken abzuschätzen, die da entstehen. Und wenn ich dann, also wenn ich das kenne, dann ist es schon schwierig zu sagen, es ist alles problemlos. Und wenn ich dann aber noch weiß, und da sind jetzt ja wir Pharmazeuten eigentlich diejenigen, die das wirklich wissen sollten, wie denn sowas hergestellt wird, auf welchem Weg, das haben wir auch schon mal besprochen in einer unserer Vorhergespräche, ja, dann weiß ich gar nichts mehr. Und erst recht überhaupt nichts mehr weiß ich, wenn ich zugestehen muss, wie ungenau und wie komisch diese ganzen Geschichten in die Synthese gekommen sind, dass ich Wirksubstanz von der Deklaration von 25-175% habe. Also das ist ja pharmazeutische Offenbarungswahrheit, sorry. So war das zumindest am Anfang. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Und dann habe ich jetzt erst erfahren, dass bei gleicher Deklaration hat es also diese Injektionen gegeben mit 10 Mikrogramm, Mikrogramm waren sie ja, 20, 30 und 100. Und keiner hat, das war nicht deklariert. Das wussten die nicht, wer was abkriegt. Das war richtig ein Riesenfeldversuch. Also ich kann es nicht anders beurteilen, Entschuldigung.
Aber wie gesagt, ich ordne dann gleich wieder ein und mache mich unverdächtig, aber die Frage muss ja erlaubt sein. Also du bist vom Fach. Selbst wenn man jetzt, wir sind ja Menschenfreunde und sagt, gut, die waren alle in Panik und die einzige, auf die sie gehört haben, war Alena Büchs und die hat gesagt, das bleibt ja im Arm. Ja. Und der Einzige, der es wirklich weiß, ist der Gesundheitsminister, der sagt, das ist nebenwirkungsfrei. Wenn man dann in heller Panik ist als Arzt und auch gerade nicht so viel Zeit hat, weil man mit was anderem beschäftigt ist, dann kann man ja sagen, okay, dann mache ich das jetzt. Das gilt so für die ersten 2,5 Tage oder die erste Woche, dass man sagt, ich habe jetzt in Panik drauf losgeimpft, aber spätestens dann fängt man doch an, sich zu fragen, was mache ich hier eigentlich? Was ist das überhaupt? Okay. Und wenn man so viel Zeit hat, 4 Jahre, also sich ein bisschen zu informieren, so wenigstens so wie so ein informierter Laie, da steige ich ehrlich gesagt aus, das verstehe ich nicht.
Naja, warum man auch Sven, das verstehe ich eigentlich auch nicht. Weil normalerweise hat man ja viele Informationsquellen und man kann sich nicht darauf berufen, dass man nur die Fachpresse liest. Natürlich ist es bei den Ärzten so. Die lesen in aller Regel halt ihre Ärztezeitung und die Apotheker, die pharmazeutische Zeitung oder die DAZ. Und was dort steht, das gilt halt. Und es ist halt wirklich auch deswegen so schade, weil in diesen Fachzeitschriften auch keine gegensätzlichen Ansichten, wissenschaftlichen Ansichten zur Sprache gekommen sind, sondern weil die einfach ideologisch vorgegeben waren. Sorry, es ist halt so. Also du hast kaum eine kritische...
Ich muss ja dazwischen gehen. Wie kann das sein? Also nochmal, ich bin halb Laie. Du weißt, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigen müssen. Schon vorher. Entschuldige, wenn ich da nachhake. Also wie kann das sein, dass man sagt, das ist jetzt eine mRNA, heißt auch Impfung? Man kann doch nicht übersehen, selbst als Arzt, der nur die Deutsche Ärztezeitung oder sonst was liest, dass das was völlig Neues ist. Dass das noch nie am Menschen erprobt worden ist.
Ja, und das finde ich auch völlig unverständlich, dass ich mich dann nicht damit befasse, was das überhaupt ist. Aber ich glaube auch, das war... Jetzt bin ich natürlich, begebe ich mich schon wahnsinnig nah an die Schwurbler-Grenze hin. Das war natürlich auch von irgendeiner planenden Seite her sehr, sehr gut vorbereitet, indem die Terminologie Impfung zum Beispiel gewählt worden ist. Das ist ja schon mal der Wahnsinn, das ist ja keine Impfung. Mhm. Selbst bei, wenn man noch so wohlwollend ist, ist es einfach keine Impfung. Aus. Es ist eine Therapie mit Genbestandteilen, egal jetzt, ob es eine mRNA, sondern eine DNA, die da reinkommt als Verunreinigung, das hat nichts mit der Impfung zu tun. So. Und es ist aber immer Impfen ist wahnsinnig positiv belegt in der öffentlichen Meinung. Alle denken, Impfen ist das Nonplusultra und ist einfach perfekt. Und da muss ich klar werden, wenn ich jetzt mir zum Beispiel den amerikanischen Impfkalender anschaue, dass die Menschen dann 72 Shots kriegen, bis sie mal 14 Jahre alt sind. Die ersten intrauterinal, Das heißt also, die fahren tatsächlich in den Embryo rein. Mhm. Also das ist ja RSV-Impfung, das ist ja unglaublich.
Das was wir jetzt machen, ist RSV. Also mit
es geht jetzt los. Ne? Aber das ist für mich so unfassbar. Und deswegen kann ich da auch kaum Stellung dazu nehmen. Ich halte mich jetzt an den Tom Lausen und ich sage, wenn ich mit derartigen Menschen spreche oder rede, dann finde ich die Formulierung klasse. Können Sie denn ausschließen, dass diese Nebenwirkungen, unter denen Sie leiden, von der Impfung stammen?
Ja, also ich gehe davon aus, dass dieser Beitrag jetzt auf Rumble läuft, weil wir uns jetzt schon ausreichend beliebt gemacht haben.
Sorry.
Nein, im Gegenteil. Also wenn es nicht auf YouTube läuft, dann wissen ja alle warum. Wir haben ausreichend andere Möglichkeiten. So, wir haben ein bisschen Fragen gestellt zur Impfung und haben zwar nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber es bleibt ja stehen. Man sagt, ein Mediziner, der ja auch die Verantwortung trägt für seine Patienten, sollte im Laufe dieser 4 Jahre zumindest mal ein Fragezeichen entwickelt haben hinter dem, was er da
macht. Vielleicht kann ich da noch eins dazu sagen, was wichtig ist. Ich habe mir auch Gedanken gemacht über diese ganze Panikgeschichte. Jetzt ist es ja so, dass die Angst nicht nur auf die Bevölkerung beschränkt war, sondern auch unter den Ärzten unfassbar um sich gegriffen hat. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie wir die Schweinegrippe gehabt haben. Ja, das sind uns die Ärzte, die haben uns beinahe mit der Waffe bedroht, wenn wir ihnen keine antiviralen Mittel, wenn wir gesagt haben, die sind im Moment ausverkauft. Sorry, aber die haben richtig Panik gekriegt, Ärzte. Und dann frage ich mich wirklich, wie kann denn sowas zustande kommen? Und ich glaube, dass sehr viel damit zusammenhängt, dass eben eine unkonkrete, nicht auf ein konkretes Ereignis basierende Angst geschürt worden ist. Also irgend so eine dubiose, wie nenne ich das, Angst, die nicht präsent ist. Also wenn ich vor einem Löwen in freier Wildbahn stehe, dann ist klar, dass ich eine Angst habe und die ist begründet. Aber wenn mir einer pausenlosen Worst-Case-Szenario an die Wand malt, und es gibt nichts anderes außer Worst-Case-Szenarien, die vielleicht einmal in 1000 Milliarden Jahren auftreten können, kann ja sein. Aber wenn ich die als Regel beschreibe, dann schaffe ich eine diffuse Angst in der ganzen Bevölkerung, das kennen wir ja. Ne? Es war ja Wahnsinn, wie die Leute dann auf einmal auf die Seite gegangen sind, sich nicht mehr die Hand geben haben trauen und so weiter. Und diese Angst hat natürlich die Ärzte unfassbar stark befallen. Warum? Weil in der ärztlichen Ausbildung eigentlich nie eine kritische Auseinandersetzung mit irgendeinem Thema gefragt wird, sondern da wird einfach das Nachvollziehen gängiger Lehrprinzipien erwartet, abgefragt und dann bekommst du die Approbation. Da wird kein kritisches Hinterfragen geschult an den Universitäten und deswegen haben die das einfach nicht. Und für diese Angst sind sie eben genauso anfällig wie Oma Pachulke, offensichtlich. Sonst würden sie sowas doch nicht machen. Und dann haben sie natürlich zusätzlich die Angst, dass sie hinterher dann, wenn einer tatsächlich einmal eine heftige Infektion davonträgt, dass er verantwortlich gemacht wird dafür.
Und wer, der Arzt?
Ja, der Arzt, na klar. Das dann heißt, ja, hättest du mich doch geimpft? Warum hast du mich nicht geimpft? So rum. Und dann hat natürlich der Patient, der sitzt dann immer am längeren Hebel, weil wenn der Ärztekammer meldet, dann ist es aus, dann stehen die dem auf den Füßen, dem Doktor. Ne?
Hatten wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Ne? Also ganz generell, das ist ja das Thema auch der Leitlinien. Also ein Arzt, der sich da nicht an die Leitlinie hält, weil er sagt, das ist unvernünftig und unverhältnismäßig.
Dann ist er erstens mal forensisch komplett hilflos und er ist zweitens dem ganzen beruflichen Surveillance-Maßnahmen ausgesetzt. Das kommt so, ne?
Aber da muss man ja vorne mal anfangen. Also das habe ich ja. Ich weiß wohl, dass im Medizinstudium zumindest Statistik und Ernährungswissenschaft nicht vorkommen.
Ja.
Oder zumindest höchstens mal berührt werden. Das sind zwei für mich wesentliche Dinge für einen Mediziner.
Richtig.
Dass man das beides versteht, wenn man einen Organismus und dessen Zustand beurteilen will und zweitens, wenn man die Wirksamkeit von Interventionen beurteilen will. Wenn man da Statistik nicht versteht, ist das schon mal schlecht. Aber gut, das kann man mal so stehen lassen. Aber wieso werden die Ärzte nicht ausgebildet? Das habe ich noch nie gehört.
Das ist auch ganz witzig. Also das geht ja zurück in das frühe 20. Jahrhundert. Und da war ein ganz entscheidendes Datum, war so das Jahr 1920, also, oder die frühen 20er Jahre, die späten 10er Jahre. Und zwar war das damals so, in den USA ging das ja los. Da hat der, ich glaube, es war der John D. Rockefeller, der war ein riesen Ölmagnat. Und dann ist der Ölverbrauch drastisch gesunken durch die Wirtschaftskrise. Und jetzt hat sich der überlegt, logischerweise, was man machen kann. Und man kann natürlich aus diesem Erdöl kann man natürlich auch Chemikalien herstellen. Und dann hat sich also die ganze Petrochemie immer mehr entwickelt. Du kannst aus Erdöl alles herstellen, was du herstellen willst. Du kannst die Alkane herstellen, die Alkohole aus den Alkanen. Du kannst aus den Alkoholen die Aldehyde und die Säuren herstellen, die kannst du amidieren und so weiter und so weiter. Das ganze pharmazeutische Chemie hängt alles dran. Dann kam ihm die geniale Idee, ich muss jetzt doch bloß für Absatz dort sorgen. Was hat er gemacht? Ihm ist es gelungen, die gesamte bis dahin völlig gleichberechtigte Naturheilkunde aus den Lehrplänen der Hochschulen der USA zu streichen. Das ist schon gigantisch. Dann haben auf einmal die Ärzte mit einem Schlag, weil die dann ausgebildet worden sind, auf einen Schlag auf die chemischen Arzneimittel zurückgegriffen, auf die xenobiotischen Arzneimittel. Und die gesamte Naturheilkunde, auch die Homöopathie, die in Amerika stark vertreten war traditionell, ist komplett auf den Mond geschossen worden, sozusagen. Und wenn du das nicht gelehrt kriegst, dann kannst du es hinterher auch nicht anwenden. Ich mache den Ärzten gar keinen Vorwurf. Die können es ja nicht wissen. Die müssen sich in ihrer Freizeit mit den Themen beschäftigen. Die haben sowieso keine Zeit. Das ist ja Wahnsinn.
Aber das heißt, es kommt nicht vor in den Lehrplänen seitdem? Oder es kam vorher, gab es dann schon mal irgendwie ein bisschen Naturheilkunde für Medizin?
Ja, vorher natürlich. Die war in Amerika sogar überproportional stark vertreten. Es hatte damals kaum noch chemische Arzneimittel gegeben. Und das hat natürlich alles, wie alles aus den USA, schwappt es nach Europa rüber. Und dann kam natürlich die Patentierbarkeit. Das ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte. Denn ohne Patentierbarkeit hast du keinen Verdienst. Das ist einfach so. Das ist die Stelle zum Lachen weg. Und wenn die Sachen aus der Natur stammen, sind sie eben nun mal nicht patentierbar. Ganz auch.
Ja, fangen die alle an, Weidenrinde irgendwie zu lutschen nachher, wenn wir hier noch weiter reden, statt Acetylsalicylsäure. Ist das nicht das Gleiche?
Doch. Ne? Ja, es ist nicht ganz das Gleiche, aber Acetylsalicylsäure ist natürlich auch synthetisch hergestellt worden, aus Erdöl im Endeffekt. Ja.
Okay, also wir verdanken dem Erdölboom nicht nur die pharmazeutische Industrie, sondern auch die Gestaltung der medizinischen Lehrbücher.
Natürlich.
Natürlich. Ach so, gut, dass ich das nochmal zusammenfasse.
Ja, und bis in unsere Zeit rein. Du wirst keine Mediziner sehen, es gibt natürlich den Facharzt für Naturheilkunde. Ich weiß es nicht, ich glaube, das dauert ein Wochenende, dann hat man den. Ich will mich nicht festlegen, vielleicht dauert es auch eine Woche. Aber das ist halt, um den an die Tür zu hängen, und die Leute finden dann es toll, dass der sich auch damit befasst. Aber lernen tun die da nichts Gravierendes. Die lernen nichts über Regulation, die lernen nichts über Biochemie, die sie dann hinterher auch anwenden. Die lernen auch nichts über irgendwelche naturheilkundlichen Stoffe, die du relativ gefahrlos oder komplett gefahrlos anwenden kannst. Lernen die alle nicht. Ne? Und deswegen bin ich ihnen auch nicht böse irgendwie. Natürlich kann man sagen, als Doktor könntest du auch mal, es gibt interessante Patienten, die das dann fragen. Und wenn ich schon eine interessante Frage gestellt kriege als Arzt, dann könnte ich mir mal überlegen, schauen wir da jetzt mir Informationsmaterial zu dem und dem Thema an. Aber die sind ja so zugemüllt mit irgendwelchen Unfug, den sie da erledigen müssen, organisatorischer Art und dokumentatorischer Art und so weiter, dass die einfach keine Zeit haben. Ne? Das ist das.
Ja, das ist ja sehr schön und versöhnlich. Also sie können nichts dafür, sie haben keine Zeit, sie müssen so viele Zettel ausfüllen.
Ja.
Aber es bleibt dann ja trotzdem stehen, warum auch immer. Du kennst meine Ansicht dazu, also dass man da vielleicht nicht alles machen sollte, was dann der überforderte Arzt einem so empfiehlt.
Ja.
Oder auch nicht. Man kann ja auch nachfragen.
Genau.
Aber es ist ein großes Vertrauen, habe ich ja auch, wenn ich zum Arzt gehe, großes Vertrauen. Und ob das jetzt Impfungen betrifft oder andere Interventionen, ja. Und was der, wenn der was nicht sagt, dann wird das wohl auch nicht relevant sein. Das ist so der Stand, den wir jetzt haben. Das finde ich schwierig.
Ja, das ist so. Das ist einfach so. Natürlich haben die meisten Leute in ihren Arzt auch berechtigterweise großes Vertrauen. In die Fachärzte dann noch mehr. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, da würde ich noch viel mehr nachfragen. Denn wenn ich jetzt einen spezialisierten Arzt habe, der sich nur um mein Herz kümmert und über die anderen Organe schon kaum eine Ahnung hat und über das gesamte System auch nicht, da würde ich noch eher dem alteingesessenen Hausarzt, der mich seit vielen, vielen Jahren kennt, vertrauen und dessen Ratschläge annehmen.
Gibt es sowas noch? Hausärzte?
Ja, das ist die Frage. Also ich kenne schon welche.
Na, ich hatte neulich so einen Facharzt für so Herzen und so, der hat mich dann auch gefragt, ob er sich meinen Darm angucken kann. Er wusste aber nicht, wo der ist. Ich habe ihm das dann gezeigt. Er war in so einem Schallkopf, aber mit dem Schallkopf wusste er nicht, wie er das dann irgendwie kann. Das ging dann irgendwie nicht.
Na klar.
Ja, naja, gut. Ja. Das reicht auch für Sachen. Also ich hätte ihm auch erzählen können, mein Meniskus ist auch genau daneben. Das hat er wahrscheinlich auch geglaubt. Ich weiß ich nicht. Ja. Gut, er ist nicht besonders beruhigend, ehrlich gesagt.
Ja,
aber
leider.
Da sind wir, Gut, wir wollten ja auch darüber gar nicht so viel sprechen. Wir wollen ja über das, ich habe hier noch meine ganzen Stichworte stehen, zwar von Pharmakaufgesetze und wollte ich nach Ozempic fragen, aber vielleicht frage ich dich mal lieber als Apotheker, wenn mir das jetzt wirklich alles zu viel wird Richtung Weihnachten, kriege ich dann wenigstens jetzt Marihuana bei euch in der Apotheke?
Marihuana kriegst du, ja.
Ja,
das klappt tatsächlich. Und diejenigen Apotheker, die das machen, also ich kann da nur den Kopf schütteln. Ne? Die machen Umsätze, die machen Gewinne, das ist unfassbar. Ne? Also die Rezepte kannst du dir so einfach verschaffen, wenn du mal ins Internet schaust, da heißt Rezept sofort erhältlich. Da rufst du dann an und das ist ein Arztkontakt und fertig, aus. Dann hast du das Rezept innerhalb von 10 Sekunden. Und dann musst du halt selber bezahlen.
Ja, das guck Wahnsinn. Mal hier, Verbrauchermagazin. Ja. Endlich, also wie gesagt, ich frage für einen Freund. Ich brauche das ja gar nicht. Also, aber uns hört ja keiner zu. Ich kann das ja mal gestehen, Felix. Ich habe ja auch eine Erkrankung. Und da hat man auch manchmal ganz schön Schmerzen. Und da ist es eigentlich ganz gut, wenn man THC-freies, ich glaube, das andere heißt CBD, der andere Wirkstoff, also stark CBD und wenig THC. Ja. Mhm. Wenn man das dann mal verdampft, das entspannt so die Muskulatur, das ist ganz gut.
Ja, natürlich.
Medizinische
Anwendung jederzeit, aber ich sage mal, es sind 1% medizinische Anwender, die hier kommen, bin ich mir sicher. Das könnte
ja genau, nicht so ein Wahnsinnspunkt sein. Meine verantwortungsvolle Neurologin sagt dann einfach, nee, das verschreibe ich Ihnen nicht, weil ich das nicht kenne.
Ja,
das ist toll.
Finde ich ja, also aber das darfst du auch nicht zu deiner Neurologin gehen, da gehst du einfach ins Internet und guckst mal, warum wir denn das, dann hast du es 10 Sekunden später oder sagen wir mal eine Minute später am Handy. Ne? Ja, du brauchst dann in die Apotheke laufen und fertig. Nicht mal das, du kannst es ja einfach bestellen. Das ist ja, wir haben ja ein Versandhandelserlaubnis und der Apotheker schickt dir das zu. Zack, vorher musst du bezahlen. Also ich fasse es nicht, ehrlich.
Das war der Verbraucher. Der Verbrauchertipp, gibt es das dann auch von der Kasse erstattet? Wenn ich mir so meine Rezepte
hole? Nein, musst du immer selber bezahlen.
Ach, das ist ja schade. Na gut, dann war der Tipp nur so halb gut. Kann man sich nicht auch so Doppelkorn auf Rezept verschaffen? Irgendwie, dann müssen wir auch nicht, wenn das irgendwie noch schlimmer wird hier.
Ja, es gibt sicher alkoholische Extrakte, Arzneimittel mit alkoholischen Extrakten, die sich vielleicht konsumieren lassen. Also ich muss auch gestehen, ich nehme ab und zu mal gern so ein paar von diesen scharfen Echinazin-Tropfen, auch wenn es mir nicht ganz so schlecht geht. Es ist einfach.
Jetzt geht das los, Felix, genau.
Wir kaufen uns dann mal.
Wir kaufen uns mal so eine Kiste Jahrgangs-Schwedenkräuter.
Genau, Schwedenkräuter.
Das mal.
Weil da kriegst du einen pausenlos Durchfall, dann ist auch nicht so gut.
Gut, so viel zum Verbraucherteil. Du weißt, die Hauptfrage steht oben drüber über dieser Sendung.
Ja.
Und was machen wir jetzt?
Genau.
Deswegen hatte ich dich auch so anmoderiert. Wer uns zuhört, weiß sicherlich, dass ich dich schätze aus den Gesprächen, die wir geführt haben. Und
danke.
Wir können auch den Disclaimer mit dranhängen, dass wir auch manchmal so einfach uns sehr angeregt und gern austauschen.
Ja.
Ich glaube, dass auch wenn meine bisherigen Gesprächspartner das gar nicht in Frage gestellt haben, was ich da mache, die Frage zu stellen, und was machen wir jetzt,
ja,
ist gar nicht so ein Selbstgänger, wie die meisten meinen. Nee,
überhaupt nicht.
Und dafür war ich dir sehr dankbar, dass du gesagt hast, wenn du mich so was fragst.
Also wenn wir darüber reden wollen, macht mir natürlich Spaß.
Ja, tun wir jetzt.
Ja. Sehr, sehr gern. Und ich meine eben, ich für mich selber sage, ich kann keine allgemeingültigen Regeln, die für alle Menschen passen würden, für jeden Einzelnen in der einzigartigen Situation, in der er sich befindet, hier aufstellen und kundtun. Das kann ich nicht. Ich kann nur das erzählen, was für mich selber wichtig ist, also für meine Person und aus meinem Sichtkreis, aus meinem Dunstkreis, aus meinem Werdegang abgeleitet sind. Das kann ich machen. Und dazu muss ich mir aber erstmal, also Punkt 1, ich kann keine allgemeingültigen Regeln aufstellen. Das kann ich nicht. Punkt 2, ich kann meine Erfahrungen mitteilen, die der eine oder andere adaptieren kann, annehmen kann, umwandeln kann, anpassen kann an seine persönlichen Verhältnisse. Punkt 3, wenn jemand mir zuhört und das irgendwie in sich aufnehmen will, was wir beide jetzt hier erzählen, dann bin ich der Meinung, dass es ursächlich für das Wichtige ist, was ich sage, wie ich jetzt überhaupt die Situation einschätze, wie wir dazu gekommen sind zu der Situation, wie ich sie einschätze und wo jetzt meine persönlichen, wie soll ich sagen, ja, man kann natürlich sagen, Schwurbeleien oder wie auch immer, meine persönlichen Vermutungen für die Zukunft liegen. Und wenn wir so vorgehen wollen, wäre das ganz gut, dann würde ich erstmal sagen, wie ich zu meinen Gedanken komme, wie meine Analyse ist.
Ja. Ja, ich glaube, es ist, wenn ich das ergänzen darf, weil wir sprachen auch kurz drüber, ich finde es ja gut, dass du das machst und in Frage stellst und präzise bist, dass wenn man sagt, was machen wir jetzt? Erstens, was soll das wir heißen, was heißt hier machen? Und es hat ja so viel zu tun mit demjenigen, den ich frage, wer er überhaupt ist. Ja. Also wenn man uns jetzt nur hört, dann hält man dich ja wahrscheinlich auch für einen 26-jährigen Mann.
Das, genau.
Das hat ja,
so sehe ich genau.
Ja, naja, so siehst du aus. Nein, man sieht schon, dass du über 50 bist. Aber wenn man das, wenn man dich nur hört,
wenn man dich nur eine Stufe ehrlich, aber noch absurd.
Deswegen, wohin die Anmoderation, dass man sagt, es kommt ja so entscheidend auch, wenn ich jemanden das frage, darauf an, wer ist denn das überhaupt? Wie alt ist der? Hat er jetzt Kinder oder nicht? Ist er Unternehmer oder sein Leben lang angestellt? Ist er gesund oder krank? Ist er reich oder arm? Ja. Das hat ja alles einen großen Einfluss auf die Antwort, die der mir jetzt einfach so gibt.
Genau.
Deswegen hast du völlig recht. Also einmal das muss man klarstellen und dann auch sagen, wie komme ich denn überhaupt jetzt zu meinen Ansichten?
Ja.
So, und das da hast du mir ja auch erklärt, es gibt dann verschiedene Zugänge und Zugriffe auf, worüber reden wir hier überhaupt, worum geht es denn eigentlich?
Ja. Worum geht es eigentlich? Welche Themenkomplexe haben wir denn überhaupt aufzuarbeiten oder müssen wir uns denn vergegenwärtigen? Ich kann natürlich immer nur sagen, was ich vermute, wie die Situation entstanden ist. Ich habe jetzt schon das Beispiel mit dem Rockefeller, das wirklich ja bezeichnend ist, gebracht, das aus der Medizin kommt. Ähnliche Konsequenzen könnten wir aber auch, wenn man die politischen Entwicklungen nachvollzieht, stellen. Man könnte das aus verschiedenen Situationen betrachten. Ich betrachte es jetzt natürlich wegen meiner Erfahrung als im pharmazeutischen Bereich aus der Medizin her. Da leite ich vieles ab. Und diese Gedankengänge, die ich aus der Medizin ableite, wie gesagt, die treffen sicher auch auf andere große Gedankengebäude zu oder sind ähnlich. Machen wir es mal andersrum. Wenn wir die Schwurbler-Szene anschauen, dann haben wir auf der einen Seite haben wir das Impfthema, das ist das medizinische Thema. Auf der anderen Seite haben wir ja immer das Geldthema, also die CBDCs und diese Sachen. Dann haben wir immer Putin. Mhm. Dann haben wir eigentlich häufig Zuwanderung versus Israel-Freundlichkeit. Und da beginnt es ja zu bröckeln, weil die Sachen sich ja teilweise auch widersprechen. Aber wenn ich jetzt einen Menschen, der Mainstream-Konsument ist, vor mich erst, meistens sind die ja in all diesen fünf Teilgebieten unisono der gleichen Meinung, nämlich der Mainstream-Meinung. Jetzt habe ich den einfacheren Zugang, wenn ich von der medizinischen Seite herkomme. Ich bin also schon der Auffassung, dass es zentrale Versuche gibt, uns medizinisch zu dominieren, und zwar von A bis Z. Uns die Entscheidungsfreiheit wegzunehmen von A bis Z. Uns die Eigenverantwortung für unsere Gesundheit wegzunehmen von A bis Z. Also uns zu gesundheitsmäßigen Zombies zu machen, die einfach in ein Bett entlangschwimmen bis von der Geburt bis zum Tod, das eben erstmal darauf aus ist, der Pharmaindustrie Gewinn zu verschaffen. Das ist an und für sich auch nicht unbedingt was Unlegitimes, aber die Absurdität ist halt illegitim, ne? Dass ich ausschließlich in diesem Bett schwimmen muss. Umgekehrt glaube ich auch, dass diese Ausrichtung, uns alle führen zu wollen, immer weiter aus der pharmazeutisch-medizinischen Perspektive in andere Perspektiven, in andere Domänen driftet. Und da kommt also der Klimaschutz, ganz klar, ne? Der ja auch uns autoritär Handlungsweisen aufoktroyieren will, die 15-Minuten-Städte und dieses ganze Ding, die ja wahnsinnig viel mit Eingriff in die persönlichsten, in die Gesundheit, in die psychische Gesundheit, in die körperliche Gesundheit, in das Wohlbefinden, in die freie Entfaltung darstellen, ohne Ende. Es geht weiter, wenn ich dann an die Aufrüstung denke, dass eben so und so viele zig Milliarden dem Allgemeinkuchen, den ja wir alle erwirtschaftet haben, nicht etwa die großen Unternehmen, sondern wir, die dort angestellt sind, die dort mitarbeiten, die für den Benefit, für die Wertsteigerung sorgen, diese Gelder in Rüstung gelenkt werden. Das beraubt doch den Staat einfach der Möglichkeiten, sich um Bedürftige, also wie ältere Menschen und so weiter, zu kümmern. Das ist das Zweite. Das ist also jetzt meine Analyse. Ich glaube einfach, dass bestimmte Kräfte uns dominieren wollen von A bis Z und dass sie festgestellt haben, die Mechanismen zu dieser Domination, die sind erstens diese diffuse Angst, worüber wir vorhin schon mal geredet haben, die schüren sie ohne Ende. Denn ängstliche Menschen lassen sich immer leichter regieren, die sehnen sich nach einem, der sagt, also pass mal auf, Freunde, ich helfe euch schon. Ne? Und das ist eine Einzelperson, das ist eine autoritäre Einzelstruktur, die das Ganze liest. Also die diffuse Angstmache ist eine der großen Mechanismen. Deswegen meine ich zum Beispiel, dass eine der wichtigsten Geschichten ist, gegen diese diffuse Angstmache vorzugehen. Kommen wir später dazu. Die zweite Geschichte ist natürlich, dass diese Beherrschung auf allen Ebenen umso besser funktioniert, je einsamer wir sind, je ausgeeinzelter. Ne? Das ist ja, der Lockdown ist ja das totale Schaubild dafür. Also wir werden separiert, ausgeeinzelt und wir werden in eine Position versetzt, in der wir alleine sind. Alleine sein ist nie gut. Der Mensch ist ein Wesen, das kommunizieren muss. Der Mensch ist ein Wesen, das gestreichelt werden muss, das umarmt werden muss, das Sympathien braucht und so weiter. Ja. Diese Auseinzelung, diese Aufteilung, die wie der Impera, ist meines Erachtens auch eindeutig eine
Maßnahme. Wenn ich einmal einhaken darf, weil das extrem wichtig ist, also ich müsste mir jetzt Notizen machen, das tue ich auch gerade. Das merkt aber keiner, weil das außerhalb des Bildes geschieht. Aber mir war eben was wichtig, das habe ich nämlich gerade zum ersten Mal gehört und verstanden. Du sagst ja, es gibt, anders angefangen. Du sagst, du hast aus deinem Fachgebiet, hast du dich ja einfach hineinbegeben und Fragen gestellt, warum ist das so? Das ist eigentlich ganz einfach. Warum wird Biomedizin nicht an der Uni gelehrt und so weiter? Und warum werden nicht vernünftige Sachen verschrieben? Warum wird das so gemacht nach den Leitlinien? Das ist doch Unsinn. Und dass man dann du mit deinem Verstand eindringst in dieses Thema und dann merkst, wie die Zusammenhänge sind und sagst, das ist eben nicht so, wie es scheint und es ist nicht alles nur zum Wohle des Patienten, das sind andere Interessen.
Genau.
Teilweise, so kann man das ja mal formulieren, sind da doch stark am Wirken. Und jetzt hast du ja gerade gesagt, es gibt dann auch 5 andere Fachgebiete und du gehst ja aus deiner Erfahrung mit dem einen Gebiet, sagst du im Grunde, in meiner Freizeit kümmere ich mich jetzt mal um die anderen 5 Säulen.
Ich habe gesehen, ich sage es konkret, ich habe gesehen, wie ich da beschissen worden bin. Jetzt schaue ich mir die anderen Sachen auch erst mal an.
Genau, aber dass man sagt, jetzt gucke ich mir mal dann vielleicht mal Finanzen oder Kriege oder die woke Gender, Agenda Gender, Gender Agenda an, was auch immer. Ja. Was ich sagen wollte, ist, jeder, der es sich zutraut, wie du in der Medizin und in der Pharmazeutik, sich mal ein eigenes Urteil über wenigstens eine dieser Säulen zu verschaffen, den haben wir eigentlich schon insofern auf der Seite der Aufgeklärten, nicht der Schwurbler oder der Aufklärungsbereiten, weil es eigentlich egal ist. Wenn man alles so zusammenschmeißt, das finde ich immer so schwierig, dass man sagt, man kommt dann von der Pharmaindustrie in den Krieg, das stimmt zwar am Ende, aber ich, wenn ich mal, ich darf ja keine Tipps geben, aber das würde ich jedem ans Herz legen, sich eine vorzunehmen, zum Beispiel das Finanzsystem oder das Pharmasystem.
Ja.
Und wenn man damit fertig ist nach 3 Tagen, dann ist man eigentlich schon auf dem richtigen Weg für die anderen Säulen.
Meistens ist es ja so, dass du dir am ehesten, wenn du jetzt völlig unbeleckt bist, ein Gebiet vornimmst, bei dem du jemanden kennst, den du vertraust. Und jetzt sind wir schon bei den, was kann ich denn eigentlich tun? Wenn ich einen Menschen habe, dem ich Vertrauen schenke und vielleicht sogar noch mehr, den ich nicht nur sympathisch finde, sondern den ich wirklich fast liebe oder sonst irgendwas in dieser Art, dann werde ich dem natürlich noch mal mehr vertrauen. Deswegen, und zuhören. Deswegen meine ich auch, dass die psychologische Seite derjenigen von der Menschheitsfamilie, die irgendwas erreichen wollen, sehr, sehr vorsichtig, sehr, sehr behutsam psychologisch, mental vorgehen sollen. Es nützt niemandem etwas, wenn ich mit meinem pharmazeutischen Wissen überrolle. Ne? Das hat gar keinen Sinn. Da komme ich nicht weiter. Ich stelle eher Fragen. Bist du denn sicher das und so? Das finde ich ganz witzig. Und da finde ich eher einen Zugang. Ich muss auch sagen, also Sven, ehrlich, ich hab ja auf den anderen Gebieten, es ist schon schwer. Für mich war wirklich der Hammer, war erst 2020 aufwärts. Vorher habe ich gewusst, naja gut, das geht sogar so weit, dass in der Pharmabranche Gebiete abgeschossen, richtig zum Abschuss freigegeben werden, die offensichtlich wirksam sind. Ja, wenn du siehst, wie die Homöopathie bekämpft wird zum Beispiel. Das sind so Dinge, oder Vitamin D, das ist der Wahnsinn. Ivermectin, ein Riesenbeispiel. Ne? Dann denkst du schon, also die sind irgendwie nicht ganz sauber, weil das hat doch nichts mit Ethik zu tun. Ich muss doch wirklich das, was am besten hilft, muss ich doch anwenden am Menschen. Ich muss doch zum Beispiel, wenn ich weiß, jetzt sag ich das einfach, wie toll das Ivermectin wirkt gegen virale Infektionen, dann muss ich es doch anwenden. Aber ich konnte es eben genau nicht, weil das natürlich die Injektion überflüssig gemacht hätte. So. Mhm. Allein diese Tatsache, wenn du das einmal bis zum Ende kapiert hast, dann denkst du, ja, ist ja die ganze Welt, das stimmt doch hinten und vorne alles nicht, was die dir erzählen. Und das lässt sich jetzt eigentlich recht schön festmachen am Medizinthema, dass wir also da durchaus eine Chance haben, auf breitere Bevölkerungskreise einfach mal so zu gehen, dass man sagt, denk doch mal nach, schau doch mal an, mach doch mal. Es ist immer schwierig, ne? Und die bauen auch eine Wagenburg um sich herum. Das kenne ich ja alles, das weiß ich alles. Aber jetzt, wenn man aus diesen Überlegungen raus mal überlegt, was ist denn das Wichtigste überhaupt, dann meine ich, dass man noch früher anfangen muss. Das Wichtigste für mich ist zum Beispiel, dass ich erst einmal selber in mir Frieden und Ruhe finden muss. Wenn ich irgendeinen anderen wirklich helfen will, dann gebe ich ja immer von mir Energie ab. Ist einfach so. Das Energiegesetz ist halt universell. Und dazu muss ich in der Lage sein. Also muss ich mich erst einmal selber in die Lage versetzen, diese, ich sage mal, gelassene, ruhige, sympathische Empathie aufzubringen und abgeben zu können. Wenn ich in der Lage bin, ist es schon mal sehr gut. Das bin ich nicht andauernd. Ich muss mich selber andauernd wieder regenerieren. Ich darf das auch nicht übertreiben. Ich darf mich nicht in den Odel ziehen lassen. Ich darf mich nicht vom Tisch schubsen lassen. Ich muss auf mich selber auch aufpassen. Ich muss meine innere Kraft immer wieder stärken. Das ist was ganz Wichtiges. Damit sollten sich alle Menschen mal beschäftigen, wie das am besten geht. Es geht natürlich, indem man im engsten Umkreis jetzt erstmal Frieden schafft. Das geht bei der Familie los. Und das ist ja nicht leicht, weil da hat man ja die gegensätzlichen Meinungen. Da muss man dann trotzdem durch. Und wenn ich das geschafft habe, dass ich selber mit meinem engsten Umfeld in einem Zustand lebe, in dem ich mich stark genug fühle, dass ich, ohne dass es mich komplett umhaut und ich hinterher handlungsunfähig bin, was abgeben kann, dann ist das schon mal sehr gut. dann kann ich mir größere Kreise suchen, Freunde, Verwandte, Freunde, erst Verwandte, dann Freunde vielleicht, Nachbarn und so weiter. Und dann geht nämlich das los, dass ich dann anfangen kann, genau dagegen zu arbeiten, gegen das, die das Planen alles sind, die Auseinzelung der einzelnen Personen rückgängig zu machen, also konnexe Verbindungen zu schaffen, diese Dinge. Mhm. Und das ist deswegen eben so schwierig, weil du brauchst wirklich viel überschüssige Kraft, um das alles zu investieren. Das sind jetzt, wenn es 30 Leute sind, dann schaffst du das schon kaum mehr. Aber du musst ja sagen, wenn ich es bei dreien schaffe und jeder von den dreien schafft es auch wieder bei dreien, dann ist das doch eine Strategie, oder?
Ja, also das müssen wir jetzt gestehen, dass wir dieses Gespräch auch schon mal hatten. Ich will das aber gern noch ein bisschen vertiefen. Also dahinter ist ja förmlich eine Mission, also die im Guten eine Mission, dass du einfach sagst, du hast ein Interesse, warum auch immer, daran, dass die Menschen sich besser vertragen, dass sie ein bisschen schlauer sind und dass sie sich ein bisschen klüger miteinander verhalten.
Ja.
Deine von mir sehr geschätzte Gattin Conny und ich, wir sind da ein bisschen anderer Meinung. Wir nehmen dann einfach 400 Seiten Studienpapier und sagen, lies das, dann weißt du Bescheid.
Ja.
Und wenn du das morgen nicht verstanden hast, dann geh doch irgendwie deiner Wege.
Du weißt doch, worum es wenn, ne?
Ja, ich glaube,
wenn wir das jetzt Theorie ausbreiten, dann langt die für die Studie, die wir noch haben, langt dann nicht.
Das wollen wir auch, wir können auch 2 Stunden machen, aber ich nochmal, dahinter ist bei dir, und das können die Zuhörer, die wir heute haben, nicht wissen, du hast ja einen anderen Ansatz, dass du in einer Weise, die ich nicht unbedingt immer teile, sagst, erstens, du brauchst die Kraft und zweitens gehst du dann mit allergrößtem Verständnis empathisch auf all diese Menschen zu.
Ja.
Hast du ja jetzt gerade schon gesagt, gut, zum Glück musst du ja nur 3 und für 30 reicht ja unsere Energie schon gar nicht mehr und die 3 können das dann weitertragen, weil wenn ich mir klar mache, ich mache das jetzt auch seit 3 Jahren, das kostet eine Menge Kraft.
Ja, ja, sorry, hab ich ja gesagt.
Wenn man das für mehr als 3 macht oder mehr als 3000, das zieht ja schon ganz schön an einem. Aber da ist dann deine Idee, dass du sagst, man macht das konzentriert im kleinen Kreis und
ja,
trägt es weiter. Und gehst du dann so weit, diesen 3 oder auch 3x3 das mit auf den Weg zu geben, dass es dann damit
naja,
nicht getan ist?
Das ist schon so. Ich meine, man muss das ja auch nicht so hundertprozentig sehen. Ich glaube ihm einfach, dass ich Menschen leichter zum Nachdenken bringe, indem ich ihnen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und mit 10 Seiten zum Durchlesen entgegenkomme, sondern indem ich einfach erst einmal auf die einen brauchbar sympathischen Eindruck mache. Dass die sagen, naja, ist eigentlich ein ganz netter Kerl, der, ne?
Dem kann ja, schon mal
ein bisschen zuhören. Ja. Ne? Und ich glaube, da komme ich leichter ran. Ich habe es der Conny neulich erzählt, meiner Frau, hat es natürlich auch bei uns im Eishockey-Club, hat es die absoluten 10 Nazis gegeben, ohne Ende. Aber das nützt mir nichts. Und wie ich die verblüff, wenn ich also da gibt es eine Frau, die war auch ganz furchtbar, die wollte mich mal rausschmeißen. Und ich gehe einfach auf die Suche, Mensch, ins Kind, das ist schön, dass man die jetzt wieder sieht, dass wir uns nebeneinander hinstellen dürfen. Mein Gott, ist das schön. Und dann nehme ich sie bei den Schultern und probiere das aus. Ne? Und dann schauen sie erst ein wenig komisch. Aber dann lasse ich es wieder. Und beim nächsten Mal probiere ich irgendwas ein bisschen was anderes. In der Richtung mache ich es halt. Und dann warte ich eigentlich ab, bis sie mich fragen. Sag mal, spinnst du, was machst denn du eigentlich? Warum bist denn du das so? Oder sowas. Also, du, ich kann dir das erzählen, aber muss nicht unbedingt sein. Ich will also niemanden überrollen. Das ist so meine Taktik. Ich versuche erst einmal über diese zwischenmenschliche Schiene in Kontakt zu kriegen. Ne? Und das kann ich auch nur dann, gebe ich dir recht. Also nur, wenn es mir selber gut genug geht. Das habe ich am Anfang als Voraussetzung gesagt, aber wenn es dann mal gelingt, ne, das untermauere ich natürlich auch mit den medizinischen Inhalten, die ich da weitergebe. Die wollen sich dann auch einmal bedanken bei mir. Und dann sage ich das auch andersrum. Bei mir, du brauchst dich nicht revanchieren und bedanken, das ist nicht wichtig für mich. Oder sekundär wichtig. Ich freue mich natürlich, Eitelkeit ist vielleicht ein bisschen gestreichelt, aber das ist nicht wichtig. Wichtig wäre, dass du auf die gleiche Art und Weise auf einen Menschen zugehst, der von dir unabhängig ist, ein Fremder für dich und du von dem auch nichts willst, als Dankeschön, als Anerkennung und so weiter. Mhm. Wenn wir das hinkriegen würden, alles zusammen, dann würde die Menschheitsfamilie sehr schnell wachsen. Also die Menschheitsfamilie, die so denkt, wie die Menschheitsfamilie denken sollte.
Ja. Ja, also erstens muss ich natürlich einschränkend sagen, das ist natürlich hochmanipulativ, was du da machst.
Klar.
Du Fuchs.
Sorry.
Also du hast ja da offensichtlich ein Ziel.
Aber du, schau mal, die anderen manipulieren doch noch viel, viel mehr und auch viel, viel hässlicher. Ich manipuliere doch auf Freiwilligkeit.
Ja, ja. Du hast ja auch aus, mit einem, wie ich finde, guten Ziel, ob man das dann darf. Ja, ich finde schon. Fällt mir mal irgendwie die eine Produzentin von mir hat das mal irgendwie grundsätzlich als Todlieben bezeichnen.
Das ja.
Einfach, wenn man etwas erreichen will. Ja,
das passt nicht so ganz. Das passt nicht so ganz. Weil, schau mal, Todlieben würde ja heißen, dass ich mich ausschließlich und zu 90% um einen und denselben immer wieder kümmere. Darum geht es mir ja gar nicht. Mir geht es darum, Auseinzelung zu verhindern. Im Gegenteil, mir geht es darum, eben Verbindungen zu schaffen, Connexe zu schaffen, ein Netz aufzubauen. Das ist doch das, gegen das die nicht ankönnen. Wenn wir ein richtig schönes, breites Netz haben und je größer das ist und je vielschichtiger nach vielen Seiten, dann kann man das auch ausweiten, langsam auf andere Themen. Ich fange halt nur mal mit der Medizin an, wenn ich mich auskenne. Wenn ich jetzt mich im Finanzbereich auskennen würde, würde ich das vielleicht auch irgendwie auf dem Sektor probieren.
Nein, ich will das klarstellen dürfen. Ich meinte mit dem Todlieben schon, so wie auch diese Produzentin, wenn jemand dich gar nicht haben will oder sich so ja, dann wie in deinem Eishockeyverein ja. So irgendwie immer aus dem Weg geht, dann ist man besonders nett zu dem.
Ja.
Bis den das dann so irritiert, dass er mal sagt, was ist mit dir los?
Ja.
Dann ist man ja wieder im Gespräch.
Ja, genau.
Und das erscheint mir auch wesentlich, klar, dass wir.
Weißt du, das ist auch kommen. Zum Beispiel jetzt gebe ich den Leuten, die das auch so machen wollen, einen Tipp.
Ich bitte
häng auch. Nicht so arg viel von deinem Herzen dran, ne? Sondern geh eher in den Beobachterstatus. Guck dir an, wie ist denn die Mimik? Also wenn du jetzt wirklich so einen harten Knochen aufs Korn nimmst, ist ja viel vernünftiger, erst einmal die anzusprechen, die sowieso, von denen du vermutest, dass sie bereit sind, aufeinander zuzugehen, von denen du vermutest, dass sie bereit sind, einander die Hand zu geben. Ist ja viel einfacher, macht man natürlich auch. Ne? Aber nur, wenn man eben auf so einem ganz wirklich einen sturen Bock, und das ist ja manchmal fast ein bisschen, wie soll ich sagen, Challenge für mich, dann nehme ich mir vor, nicht mein Herz dran zu hängen, sondern ich beobachte ihn einfach. Wie reagiert dann jetzt oder die? Was macht sie denn? Was hat sie denn für Mimik? Was hat sie denn? Schaut sie weg? Schaut sie mich an? Fange ich den Blick wieder ein und so. Natürlich manipulativ, gebe ich zu. Aber wenn ich dann wirklich in den argumentativen Teil reintreten kann, dann bringe ich schon knallharte Fakten.
Ja, aber du hast, da ist jetzt die Frage, das habe ich jetzt noch nicht von dir beantwortet bekommen. Also diese Frau im Eishockeyverein, die eigentlich gar nicht mit dir sprechen wollte und das dann doch tut.
Ja.
Wie du vorhin zu Recht, in meinen Augen zu Recht gesagt hast, ist ja vieles, was wir heute an unschönen Dingen und an Entwicklungen sehen, hat was zu tun mit Angst.
Ja.
Also kriegst du denn diese Menschen, die du dann aufklärst, was fachlich ist, also fragst und dann klärst du mal auf, weil du hast ein bisschen, bisschen oder viel Fachwissen. Jemand, der sich nun besser auskennt mit Geld, der könnte das auch machen, weiß über was Geld ist und schon mal gehört, dass dein Haus demnächst der Bank gehört. Aber wie nimmst du denn, oder machst du das, nimmst du den Leuten auch die Angst? Du weißt ja, dass das der Grund ist, weshalb sie sich gar nicht beschäftigen
wollen. Es ist ja so, dass in meinem Themenbereich, also in meinem Komplex Gesundheit wahnsinnig viel von dem Vertrauen in die eigene Regulationsfähigkeit des Körpers, in die eigene Regulationsfähigkeit deiner Organe zusammen. Das kann ich natürlich verargumentieren mit der physiologischen Zellerneuerung, viele solche Sachen. Wenn man da tiefer einsteigt, ich kann versuchen, einfach Vertrauen in die Gesundheit zu stärken. Ich sage natürlich, es ist schon sinnvoll, wenn du die größten Noxen vermeidest, aber du musst nur den letzten kleinen Virus vermeiden. Das ist ein Blödsinn. Du hast andauernd Viren, nicht Milliarden, sondern Trilliarden von Viren in deinem Körper sowieso. Es ist alles Unsinn. Also du hab ein bisschen Vertrauen. Also du wirst auch von Knochen heilt von selber wieder zusammen. Das ist, wenn du richtig stehst, muss ich dazu sagen, aus leidvoller eigener Erfahrung in der Familie. Aber er tut es. Der Körper hat die Tendenz zur Heilung. Und das Vertrauen in die eigene Gesundheit zu stärken, ist eine ganz wichtige Geschichte auf dem Gebiet jetzt der pharmazierenden Medizin, das wieder in Gang zu setzen. Und dann halt die ganzen Naturheile, indem ich einfach mal sage, Mensch, dein Vitamin D-Spiegel ist sowas von wichtig. Den kannst du so leicht kontrollieren. Das ist alles easy. Und wenn du das schon mal machst, dann tust du dich viel, viel leichter. Und jetzt nochmal zu dem Ivermectin zurückzukommen. Wenn du natürlich so eine Kanonenkugel in deinem pharmazeutischen Repertoire hast, wie das Ivermectin, Das ist gewaltig. Dann kannst du ein ganz anderes Vertrauen schaffen. Einer probiert es aus und so, boah, das gibt's ja nicht. Ist ja Wahnsinn. Das stimmt ja wirklich. Die erzählen es dann schon weiter. Ich merke es, die Leute, die mich fragen, die Anzahlen, die werden immer größer. Und da kommt der Verwandte von dem und der Vater von dem. Und die fragen dann, die kommen dann. Die weiche dann schon auch auf in dem Moment, wo ich mal was zur Anwendung bringen kann.
Mhm. Aber die Frage dahinter ist trotzdem, ich will das nochmal bitte nachhaken dürfen, weil mich das gerade auch beschäftigt. Jetzt jenseits der medizinischen Seite. Angst ist insofern ein schlechter Berater, weil die Leute nicht klar denken. Das ist mein Eindruck. Also ganz generell, egal um welches Thema es geht. Du hast vorhin auch zu Recht gesagt, also deswegen macht man ihnen Angst vor einem unsichtbaren Virus. Man macht ihnen Angst, dass der Russe kommt. Man macht ihnen Angst, dass sie ihre Arbeit und ihr Geld verlieren und die Kinder auf der Straße sitzen und. Gehst du da auch ran, also grundsätzlicher? Vielleicht auch nicht. Oder ich meine, bist du angstfrei? Hast du Angst vor irgendwas?
Konkrete Ängste habe ich natürlich. Also die sind ja auch hilfreich und heilsam. Also wenn mir auf meiner Fahrbahn einer entgegenkommt, dann kriege ich einen riesen Schreck, dann habe ich freilich Angst, dass der mich trifft. Ich habe keine Angst vorm Sterben, vor der Endlichkeit des Lebens, das ist mir ganz wichtig. Angst vorm Sterben zu haben, ist deswegen schon Blödsinn, weil wir ja alle wissen, du sagst immer so nett, 4 von 4 werden sterben. Das ist so ein toller Ausspruch von dir übrigens, Kompliment. Der ist total richtig und wichtig. Und wenn du dann in der Regulation eben auch weißt, dass natürlich der Alterungsprozess eine Abnahme der Regulationsfähigkeit, eine stetige, darstellt, dann musst du das halt irgendwann mal hinnehmen, dass du dann auch langsam nach und nach immer ein bisschen weniger gesund bist, weil du halt einfach diese Altersprozesse sich die in deinem Körper auf. Also die Klarheit über den Weg, den wir alle gehen, der ist schon mal wichtig. Und dann kann ich sagen, was tue ich denn selber, um jetzt zum Beispiel diese Todesangst zu bekämpfen? Was tue ich denn, um meine Ängste, die halt in der Nacht kommen, die so die typischen, wie nennt man denn das, diese untypischen Schummerängste, was kann ich dagegen tun? Und ich für mich persönlich jetzt, also mein Weg ist dann halt Meditation. Ich meditiere dann und das hilft mir persönlich. Wenn du zum Beispiel den Michael Ballweg erlebt hast, die knasten den fast ein Jahr ein und der kommt völlig unbeschadet raus. Das ist ja sowas von gewaltig. Der ist für mich ein Hero. Das ist so ein Beispiel, das gibt es überhaupt nicht nochmal. Also was der noch an Kraft abgegeben hat, wo sie ihn so getunkt haben, das ist unglaublich. Ja, also das dazu zu meiner persönlichen Angst und zu dem Thema Angst bekämpfen. Ganz wichtig zum Angst bekämpfen ist wieder Gemeinschaft. Stell dir vor, du kannst dich mit deiner Frau wirklich in einer tiefen inneren Überzeugung über diese Themen im Bereich unterhalten. Das tut unheimlich gut.
Wenn ich frage, was machen wir jetzt? Also wir beide versuchen jeweils mindestens 3 Menschen zu manipulieren.
Die eigene Angst bekämpfen, die eigene Ruhe finden, die eigene Ruhe ausdehnen auf die Familie, auf die Freunde und dann die Angst bekämpfen, die Einsamkeit bekämpfen.
Also aber ganz generalisiert. Ganz wichtig, aber du hast eines noch gesagt, das fand ich gut, dass wir, als wir darüber sprachen, wir sprechen häufiger, aber das war neu für mich, diesen Gedanken, also gerade mit den 3 Leuten, dass du im Grunde sagst, also ich tue euch jetzt was Gutes, du hast es vorhin schon angedeutet, also dass du sagst, ich habe euch jetzt einen guten Rat gegeben, aber ich glaube, das geht noch weiter und das meinte ich vorhin mit dem Philanthropen, das war kein Scherz, bist du ja auch. Also dass du ja in selbstverständlicher Weise, deswegen erwähnst du das auch kaum, genau das machst, dass man sagt, ich mache das übrigens auch, so, ich tue dir jetzt einen Gefallen in Form von Geschenk. Ja, also wenn ich dir jetzt irgendwie helfen kann, nicht nur mit warmen Worten, einer Umarmung und Nähe und so weiter, ich kann dir bestimmt auch noch helfen, deinen nächsten Einkauf zu bezahlen, wenn du gerade kein Geld hast zum Beispiel oder sonst was oder dir das in die Wohnung tragen. Halte ich für wesentlich und du hast es so einfach am Rande nur so hingesprochen. Das ist ja dieses alte Prinzip, dass du sagst, ich suche mir jetzt jemanden, dem helfe ich jetzt einfach und es gibt genug Menschen, die Hilfe brauchen gerade.
Genau.
Mit dem Hinweis, tu doch in deinen Möglichkeiten, muss mir das nicht zurückgeben, sondern tu doch in deinen Möglichkeiten jemand anderem was Gutes. Muss auch nicht das Gleiche sein.
Und das ist Vernetzung, einfach, ne? Das ist doch typisch Vernetzung.
Ja, so eine ansteckende Form von Güte. Ja, aber auch, genau, also dass man einfach Bei dem Blick nach außen wenden und sage, wem kann ich denn jetzt gerade mal helfen? Und dem gebe ich damit auf den Weg, hilf doch im Rahmen deiner Möglichkeiten auch im anderen.
Schönen genau, Tag noch. Ganz genau. Und dann hast du auch einen Multiplikationsfaktor drin, ne? Automatisch.
Das wäre exponentiell, du. Das könnte ja, ja wie ein Virus sich verbreiten.
Ja, wenn wir Glück haben. Ne?
Ja, finde ich gut. Okay, dann brauche ich vielleicht doch kein Marihuana.
Ich möchte noch ganz gern einen Tipp loswerden, Sven. Ja, weil wir es ja mit der Virusangst immer zu tun haben. Notfalls müssten wir das Ganze dann nochmal schneiderisch korrigieren, wenn du meinst, das passt hier nicht rein. Ich wollte das Thema Ivermectin nochmal aufgreifen. Also ich bin auf das Ivermectin gekommen, das ist ja ein zugelassenes Arzneimittel gegen Krätze bei uns.
Wir werden sowieso gesperrt.
Ja, wir werden sowieso gesperrt. Mal. Gegen Krätze. Ne? Und du kriegst es also, kannst es sogar verordnet kriegen bei uns. Es hat bloß einen irrsinnigen Preis. Also die Therapiekosten für eine Virustherapie mit Ivermectin, wenn du die europäischen Präparate nimmst, die liegt so bei 750 Euro. Aber wenn du jetzt zum Beispiel als Urlaubsland ein Land wählst, in dem das einfach zu haben ist, dann kostet dich die gleiche Therapie, die bei uns 750 Euro kostet, kostet dich dann einen Euro. Und ja, da drücken wir uns dann schon mal ab und zu mal an. So, das können wir also ausschneiden.
Das lassen wir jetzt einfach mal drin oder entscheiden das später. Wir wollen ja hier auch keine... ich muss das ja einordnen, wie du weißt.
Genau.
Als Nicht-Journalist muss
bitte mach das mal und bring mich wieder auf den Boden der Realitäten zurück.
Der Herr Schielein hat einfach nur hier etwas geschildert, damit das nicht missverstanden wird, nennt es Medienanstalt. Es gibt so Leute, die das so machen.
Genau.
Das sind also Leute, die auch irgendwie sich ein E-Auto in China kaufen und das dann persönlich durch die Mongolei fahren oder andersrum, um dann hier in Deutschland so ein Auto fahren zu können.
Also wir empfehlen das ja nicht. Ne?
Wir empfehlen doch sowas nicht. Also davon abgesehen, wer kann denn schon Urlaub in Sri Lanka machen oder, so, oder wo auch immer. Ja. Also es war jetzt nur so mal so ein
dahingesagt.
Reisetipp.
Ja.
In Spanien gibt es auch ganz besonders schöne Honigkekse, die es hier gar nicht gibt. Die sollte man sich da auch mitbringen.
Ja, genau.
Ja, ich danke dir auch für diesen Tipp. Niemand wird auffallen, dass wir ihn gerade besprochen haben. Ja. Gut, Marihuana weiß ich. Doppelkorn brauche ich nicht. Marihuana eigentlich auch nicht. Was wir nicht schaffen bisher, ist ein wöchentliches Format zu machen und mir heimlich gesund, du weißt. Mhm. Und nach diesem Gespräch ist mir noch klarer als vorher, weshalb wir das auch nicht machen sollten. nicht, weil ich das nicht liebe und schätze, sondern weil ich das gerade sehr, sehr gehört habe, dass man ja auch mit seinen Kräften ein bisschen haushalten muss.
Ja.
Und dass ich mir dann vielleicht doch lieber ein 3 oder 3x3 suche, statt zu viel zu wollen.
Genau.
Nee, aber einmal im Jahr möchte ich dich gerne irgendwie immer wieder begrüßen, wenn ich das darf.
Ja, so das finde ich sehr, sehr gerne. Ich meine, mit dir zu reden ist immer toll. Das ist einfach, das ist schon eine wahnsinnige Stimme, das langt schon. Wenn ich mit meinem Nürnbergerisch daherkomme, das ist natürlich relativ, wie soll ich sagen, popelig. Deswegen höre ich dir auch so gern zu.
Ja, natürlich.
Wenn du mit anderen Leuten sprichst, also das ist ja für alle. Ja, vielleicht noch einen kleinen Appell. Diese Formate, die der Sven macht, sind einfach wichtig. Und wer kann und will, bitte helft dem Sven weiter, dass er weitermachen kann. Seid so nett.
Es ist das ist lieb, dass du das sagst. Dann muss ich nicht so viel
Er hat verdient. Er macht tolle Sachen. Sven, du machst tolle Sachen.
Das kann ich nicht kommentieren. Das mussten wir dann wahrscheinlich wirklich rausschneiden. Ja, aber es hilft, wenn alle viel mithelfen.
Genau.
Dazu nächste Woche noch ein bisschen mehr in B&B. Das machen wir nämlich tatsächlich mal wieder, Matthias und ich, nächsten Sonntag. Und
freue ich mich schon.
Wir beide auch möglichst bald wieder, Felix. Es war mir eine große Freude.
Vielen Dank, lieber Sven, für mich auch. Und ganz liebe Grüße an alle, die da zugehört und zugeschaut haben.
Grüß bitte auch da bei dir alle. Und du weißt, dass du Conny von mir in den Arm nimmst. Das gehört hier gar nicht her, aber gut, haben wir jetzt gemacht. Danke dir.
Vielen Dank, Sven.
Bis dann, danke.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.